Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Sandra Pfister, guten Morgen. Kindergeld beantragen, das Rentenkonto checken, das Auto ummelden. Mit dem elektronischen Personalausweis geht das längst, ohne dass man auch nur einen Fuß ins Amt setzen muss. Den Personalausweis mit der E-Funktion, den gibt es schon seit fast 10 Jahren, aber kaum jemand weiß, was damit anzufangen ist. Seit 3 Jahren ist der elektronische Identitätsnachweis automatisch freigeschaltet auf Ihrer kleinen Karte. Kaum jemand nutzt ihn. Vielleicht auch, weil viele fürchten, dass die Daten nicht geschützt sind oder weil sie gar nicht wissen, was man damit alles anfangen kann. Da wollen wir heute etwas Licht ins Dunkel bringen. Welche Vorteile bietet dieser elektronische Personalausweis? Welche technischen Voraussetzungen braucht man? Was kostet das Ganze, falls es was kostet? Welche Daten werden da eigentlich gespeichert? Wer kann sie einsehen und wie sind diese Daten gesichert? Darum dreht sich heute alles in unserem Marktplatz und wir freuen uns auch auf Sie. Haben Sie den Ausweis auf diese Weise mit dieser Funktion schon mal genutzt? Würden Sie das gerne tun, aber wissen nicht, wie man das macht? Oder denken Sie grundsätzlich, damit bin ich lieber mal vorsichtig, man weiß ja nicht, wer meine Daten abgreift. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Die Telefonnummer ist für Sie kostenlos und wir rufen auch gerne zurück. Oder mailen Sie uns an marktplatz@deutschlandfunk.de. Ich sage Ihnen, wer Ihnen Ihre Fragen beantwortet, das sind Pina Merkert vom CT-Magazin für Computer und Technik, Christian Welzel vom Fraunhofer Institut für Open Communication Systems in Berlin, kurz Focus genannt, und Klaus Wolter vom Bundesverwaltungsamt. Und bevor wir die jetzt alle zu Wort kommen lassen, gucken wir nochmal auf ein Land, die das eigentlich schon längst machen, wie wir, nur noch besser. Wir gucken nach Estland und dort hat mein Kollege Tobias Koch getroffen. Der trägt dort eine sogenannte Bürgerkarte mit sich rum. Und die Frage wäre, hat dieser Personalausweis, diese Bürgerkarte, das Zeug dazu, oder hat unser Personalausweis das Zeug dazu, eine solche Bürgerkarte zu werden?
Ich wähle den Login über die ID-Card, gebe meinen ersten PIN-Code ein und im nächsten Augenblick bin ich dann eingeloggt in meine persönliche Krankenakte, die in dieser Form, in dieser umfassenden Form tatsächlich auch nur für mich so sichtbar ist.
In der Krankenakte kann Koch nun zum Beispiel nachsehen, wann seine estnische Hausärztin ihm zuletzt dieses oder jenes Medikament verschrieben hat, was sie hierfür als Honorar berechnet hat und wann das digitale Rezept anschließend eingelöst worden ist. Doch die Bürgerkarte kann auch viel mehr. Mit ihr regeln die Bewohner Estlands einen Großteil ihres Lebens. Sie ist nicht nur Personalausweis und Führerschein, sondern auch Versicherungskarte, Ausweis für die Bücherei und Treuekarte im Supermarkt. Mit ihr wählen Estinnen und Esten sogar im Internet und geben ihre Steuererklärung online ab. Eine Karte, mit der Bürger, aber auch Ärzte und Behörden Zugriff auf fast alle persönlichen Daten haben. Und wo bleibt da der Schutz der Daten? Eine reflexartige Frage. Tobias Koch kennt das natürlich, vor allem von deutschen Besuchern. Estlands Antwort darauf klingt wie der Werbeslogan für einen neuen Mittelklassewagen. Truth by Design.
Truth by Design. Jeder Zugriff auf Daten wird registriert. Das heißt, wenn das Finanzamt meine Informationen im Einwohnermeldeamt abfragt, dann kann ich das später in einer Log-File sehen. Das heißt, das ist etwas, was in Estland das Reversed Big Brother Principle genannt wird.
Estland gilt schon seit den 1990er Jahren als Digitalpionier. Und dieser Erfolg ist bis heute vor allem mit dem Namen Skype verbunden. Das weltweit bekannte IT-Unternehmen wurde 2003 in Luxemburg gegründet und gehört mittlerweile zu Microsoft. Die Skype-Software allerdings haben 3 estnische Tüftler in Tallinn entwickelt. Dabei gibt es durchaus Kritik an der Online-Gläubigkeit der Esten im Alltag. Amerikanische Forscher der Universität Michigan etwa verwiesen 2016 auf die veraltete Sicherheitsarchitektur bei Online-Wahlen in Estland und empfahlen, das E-Voting in der heutigen Form lieber einzustellen. Im Herbst 2017 wurden dann Sicherheitslücken bei einer Vielzahl estnischer Bürgerkarten bekannt. Ein internationales Forscherteam hatte herausgefunden, dass die Karten theoretisch auch ohne dazugehörige PIN benutzt werden können. Sämtliche Bürgerkarten wurden deshalb in der Folge quasi vom Netz genommen und benötigten ein aufwendiges Update. Keine Lappalie, sagt auch Robert Krimmer. Der Österreicher ist seit 2015 Professor für E-Governance an der TU Tallinn. Auch er hat eine Bürgerkarte, nutzt sie täglich. Aber auch ungeachtet der möglichen Sicherheitslücken sieht der 40-Jährige hier noch Luft nach oben.
Was meistens funktioniert, sind die Standardfälle. Aber sobald ein Ausnahmefall eintritt, dann gibt es ein Problem. Als Beispiel, also unsere Familie hat eben Nachwuchs bekommen und ich habe dann natürlich aus meiner Neugier heraus die Registrierung der Geburt im Internet natürlich vornehmen wollen.
Was online dann aber doch nicht möglich war, weil die Krimmers nicht in Estland geheiratet haben. Beim Thema Digitalisierung wünscht sich Robert Krimmer generell etwas mehr Distanz und Selbstkritik in seiner baltischen Wahlheimat, äußert aber auch Verständnis dafür, dass Estland so offensiv auf die digitale Karte setzt und damit auch so lautstark an die Öffentlichkeit geht.
Mit dem Digitalen hat eigentlich Estland etwas geschafft, das vergleichbar ist jetzt mit der Bedeutung von Mozart für Österreich. Ja? Also wirklich so, mit dem kann man sich international dann sagen, ja, bei uns geht alles digital. Und dann sagt er, boah, ihr könnt das. Ja?
Boah, ihr könnt das. Die Esten können es offenkundig, aber wir können ja auch was und darüber reden wir. Wir reden über den Personalausweis, der schon seit Jahren eine elektronische Funktion hat, die man früher freischalten lassen musste und die neuere Personalausweise automatisch freigeschaltet haben. Was kann man damit machen? Ich glaube, es geht bei uns weniger als in Estland, aber was geht eigentlich? Klaus Wolter weiß das vom Bundesverwaltungsamt. Was geht bei uns mit diesem Ausweis?
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Fast müsste ich sagen, was geht eigentlich noch nicht?
Gut, fangen wir so an.
Was geht eigentlich noch nicht? Auch in Zukunft wird nach meiner Einschätzung es nicht möglich sein, Gesundheitsdaten mit dem Personalausweis zu verknüpfen. Wir haben in einer frühen Strategie in den 2000er Jahren entschieden, dass ich Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten voneinander trenne. Damals hat man sich entschieden, die Gesundheitskarte aufzusetzen und parallel das Produkt Personalausweis aufzusetzen aus Datenschutzgründen. Und wenn ich mir überlege, dass Gesundheitsdaten eben unter einem besonderen Schutz stehen, halte ich das auch nach wie vor für richtig. Das ist für den Nutzer vielleicht nicht so bequem, weil er da zwei verschiedene Karten benutzen muss. Aber der Sicherheitsstandard ist dadurch ein höherer.
Hm. Was geht noch nicht? E-Voting geht auch nicht.
Nein, das hat das Bundesverfassungsgericht schon vor längerer Zeit entschieden, dass elektronische Wahlen in der Form, wie sie in anderen Ländern üblich ist, zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten üblich ist, nicht möglich ist, weil man eben sicherstellen will, dass die Wahl unmittelbar und offen stattfindet. Und das kann man leider noch immer nur hundertprozentig bei papierbasierten Systemen sicherstellen.
Aber was geht? Fangen wir erstmal mit den großen überregionalen an. Wir müssen es doch irgendwie mal sagen.
Genau.
Kindergeld beantragen zum Beispiel.
Ja. Kann ich. Kindergeld beantragen. Sie können die Steuer abgeben mit, das waren ja die großen Sachen. Was wir in Zukunft machen können, ist, dass wir ein Auto nicht nur an- und ummelden können, sondern komplett der ganze Prozess zum Thema iKFZ, so nennt sich das Produkt, online abgewickelt werden kann. Also das Anstehen in Kraftfahrzeugzulassungsbehörden ist dann in Zukunft deutlich geringer wahrscheinlich als heute.
Das wird viele freuen. Kann ich auch zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis da beantragen?
Ja, das polizeiliche Führungszeugnis oder Meldebestätigung sind so die Highlights, muss man sagen, die sehr oft benutzt werden.
Neben dem Punktekonto in Flensburg, oder?
Ja, man kann auch die Rentenauskunft abrufen.
Wenn man es unbedingt wissen möchte, ja.
Wenn man es unbedingt wissen möchte oder als Beamter, kann man sich das dann sparen, weil da kommt da nicht so viel mehr raus. Das sind aber tatsächlich die Anwendungen, die am häufigsten benutzt werden. Und da ist auch der Aha-Effekt der Nutzer am größten, weil sie feststellen, ach, das geht ja ganz einfach, das kann ich mir am heimischen PC ausdrucken, statt dass ich mir einen Termin in der Behörde suchen muss.
Lokal geht auch einiges, ummelden zum Beispiel.
Ja.
Aber da kommen wir gleich schon in den Bereich, warum das denn vielleicht nicht so häufig genutzt wird. Es ist nicht einheitlich. Was immer die Kommunen anbieten, ist ein Flickenteppich.
Ja, da kann ich gerne den Schwenk vornehmen auf ein großes Programm, was die Bundesregierung, die Bundesländer und der Bund aufgelegt haben. Das ist das Online-Zugangsgesetz, das sicherstellen soll, dass in 2022 alle behördlichen Dienstleistungen digital angeboten werden müssen. Da sind wenige Leistungen ausgenommen, die also eine persönliche Anwesenheit immer erfordern werden. Ich sag mal, online heiraten kann ich mir im Moment noch nicht so gut vorstellen. Da sollte man schon persönlich anwesend sein. Aber da ist in den letzten 2 Jahren insoweit viel passiert, als dass dieser wie von Ihnen so bezeichnete Flickenteppich sich deutlich schließt, weil die Bundesländer für ihre Kommunen zentrale Systeme, ich nenne das Basisdienste, anbieten, um zu sagen, geht es um das Thema Identifizierung, nehmen wir das für dich ab. Du musst nur zusehen, dass deine fachlichen Anwendungen an diese Systeme angeschlossen werden. Also da hat es einen deutlichen Schritt nach vorne gegeben.
Christian Wenzel, Sie sind uns aus Berlin zugeschaltet von Fraunhofer Focus. Welche dieser Funktionen oder andere haben Sie denn selber schon genutzt? Wie oft nutzen Sie das?
Ja, erstmal auch schönen guten Morgen von meiner Seite. Wie oft ich den Personalausweis genutzt habe, kann ich gar nicht so richtig sagen. Wir haben ja schon seit gut 10 Jahren den Personalausweis mit vielen Forschungsprojekten mit begleitet. Wir hatten damals bei uns noch vor der Einführung so das erste Testzentrum aufgebaut, wo man den Personalausweis testen und ausprobieren konnte. Ich setze ihn auch heute immer wieder ein. Zuletzt habe ich ihn genutzt, um mich bei meiner Versicherung beispielsweise einzulocken und mir dort mein Jahresbericht anzuschauen. Ich habe vor einiger Zeit ein Bankkonto eröffnet mit dem Personalausweis und ja, als Autofahrer gucke ich auch ab und zu mal in Flensburg nach. Also von daher, ein paar dieser Dienste nutze ich tatsächlich.
Ja. Das heißt, wir haben ja gerade von Behörden gesprochen, Sie sprachen von Versicherungen, von Bankkonto eröffnen. Wie verbreitet ist das, dass Unternehmen diese Möglichkeit der Identifizierung nutzen?
Dass Unternehmen diese Identifizierung nutzen, ist jetzt noch nicht in einem großen Stil verbreitet. Es gibt so einige Branchen, in denen der Personalausweis eine wichtige Rolle spielt. Das ist eben gerade der angesprochene Versicherungsbereich und auch der Banken- und Finanzbereich. Im Endeffekt überall da, wo es um sensible Geschäftsprozesse geht, wo es sehr wichtig ist, dass die Kommunikationspartner sich sozusagen kennen und eindeutig identifizieren können. Von daher, in dem Bereich ist der Personalausweis ganz gut aufgestellt. Wo der Personalausweis noch nicht ganz so häufig genutzt wird, ist so in dem klassischen, Online-Shopping-Umfeld oder in anderen Bereichen im Internet. Da kommen eben momentan sehr häufig immer noch klassische Passwort-Login-Mechanismen zum Einsatz.
Herr Wolter, wollte was ergänzen?
Ja. Also was ich im Moment feststelle, das hat seine Gründe in europäischen Rechtsänderungen, dass die Banken vor allen Dingen sich des Themas deutlich mehr annehmen. Das Stichwort heißt KYC, Know Your Customer. Die Anforderungen, die an Banken und Versicherungen gestellt werden, den eigenen Kunden gut zu kennen und mit aktuellen Daten zu kennen, sind deutlich gestiegen. Und die Überprüfungsrhythmen sind deutlich kürzer geworden. Und wenn man nicht jedes Mal seinen Kunden in irgendeiner Geschäftsstelle bitten will, ist natürlich der Personalausweis und im Übrigen auch der elektronische Aufenthaltstitel, der die gleichen Funktionen hat, ein gutes Mittel, dass die Kunden das von zu Hause erledigen können.
Frau Merkert, wir haben Sie nicht vergessen. Sie sind diejenige, die sich sehr gut mit dem Datenschutz auskennt. Wir lassen aber erst noch mal eine Hörerin mit einer ganz grundsätzlichen Frage zu Wort kommen. Frau Lieske, Sie rufen uns aus Hannover an. Guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe eben gerade mal ein paar Fragen recherchiert für mich. Und zwar, mein Personalausweis ist ausgestellt im Juni 2015. Und ich habe damals auch diese nette PIN bekommen, die ich bis vor ein paar Tagen gehortet und gehütet habe und niemals in Aktion gesetzt habe, weil mir das Ganze, was dazu geschrieben worden ist, viel zu kompliziert erschien und ich ich bin nicht ganz ungebildet, aber das war mir dann doch zu viel. So, dass ich die habe liegen lassen und vor ein paar Tagen habe ich meine ganzen Papiere sortiert und diese Nummer entsorgt. Ich finde sie nämlich nicht mehr. Und ich war eben hoch erfreut, dass Sie gesagt haben, Sie kümmern sich heute mal darum und deswegen habe ich angerufen und möchte wissen, kann ich diesen Perso von 2015, ist der jetzt komplett auch freigeschaltet oder weil es schon etwas älter ist, muss ich das noch irgendwo beantragen?
Danke, Frau Lieske.
Klaus Wolter, ich kann die Frage gerne beantworten. Ich muss Sie leider an der Stelle zu Ihrer örtlichen Meldebehörde schicken. Die kann nämlich die PIN für Sie neu setzen. Das heißt, der Ausweis ist jetzt nicht defekt oder weil Sie die PIN verloren haben, nicht mehr nutzbar. Die Kollegen bei den Meldebehörden haben die Möglichkeit, die PIN dann individuell für Sie neu zu setzen. Das heißt, Sie können vor Ort sich überlegen, welche sechsstellige Nummer Sie dann in Zukunft als PIN benutzen wollen.
Frau Lieske, ich habe das vor 2 Wochen gemacht. Ich wusste nicht mal, dass ich den Perso frei hatte oder dass ich die E-Funktion hatte freischalten lassen. Und es war tatsächlich eine Aktion, die insgesamt 5 Minuten gedauert hat, weil das Freischalten sehr unkompliziert ist und man kann sich dann seine eigene PIN ausdenken. Werden Sie das tun?
Entdeckt, Entschuldigung?
Werden Sie das tun?
Ja, wo kann ich denn in möglichst leichter Sprache nachlesen, was genau ich alles damit tun kann?
Ich weiß nicht, wo Sie sich bisher schon informiert haben. Also die aus meiner Sicht beste Quelle finden Sie unter www.personalausweisportal in einem Wort, www.personalausweisportal.de. Dort gibt es eine eigene Rubrik für Bürgerinnen und Bürger. Und dort ist aus meiner Sicht in einfacher Sprache dann auch dargestellt, was Sie alles tun können und wie Sie es tun können. Und außerdem biete ich natürlich an, dass Sie uns im Nachgang gerne auch mal anrufen können. Dann versuchen wir Ihnen, das etwas ausführlicher zu erklären. Sie finden unsere Telefonnummer auch auf dem Personalausweisportal.
Gut. Und eine letzte Frage hat sich für mich eben noch so ganz kollegial gestellt. Und zwar, wenn diese ganzen Sachen jetzt die Behördengänge vereinfacht werden, ist das jetzt eine Erleichterung für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung oder werden die wegrationalisiert?
Oh, weites Feld.
Ich kann es aus meiner Sicht beantworten. Also eine Wegrationalisierung sehe ich im Moment in der Geschwindigkeit noch nicht. Es wird vieles deswegen vereinfachen, weil Sie wesentlich weniger Medienbrüche haben. Ich höre aus Ihren Worten, Sie arbeiten bei einer Behörde?
Also ich war im öffentlichen Dienst
Jahre
tätig.
Okay. Dann wissen Sie ja mit Sicherheit noch, wie der Papierweg war, mit Akten vorbeibringen etc. Und diese Wege werden mit Sicherheit deutlich einfacher werden, sowohl in Richtung Bürger zur Verwaltung oder Unternehmen zur Verwaltung, als auch andersrum. Das heißt, Sie können dann auch Ihre Sachen, die Sie in der Verwaltung geschrieben haben, Dokumente, Bescheinigungen, Zeugnisse, deutlich leichter an den Bürger zurückschicken.
Ich würde das vielleicht noch ganz kurz ergänzen wollen.
Ja, sehr gerne.
Die Verwaltung steht ja auch vor einigen Herausforderungen in der Zukunft. Also der demografische Wandel macht ja auch vor der Verwaltung nicht halt. Ne? In den nächsten Jahren wird ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung in den Ruhestand gehen. Das sind Zahlen von über 30%, wo es schwierig wird, die überhaupt nachzubesetzen. Das heißt, die Verwaltung wird auch hier strukturell langsam an ihre Grenzen stoßen. Und schon allein deswegen ist es wichtig, dass wir auch immer mehr Verwaltungsleistungen auch online abwickeln, um hier dann auch zukunftsfähig die Verwaltung aufstellen zu können.
Mhm. Frau Lieske, sind Ihre Hauptfragen damit beantwortet?
Ja, es geben sich natürlich im Gespräch immer neue darüber.
Aber eine kurze dürfen Sie noch abschließen.
Bitte?
Eine kurze haben Sie noch.
Eine ganz kurze. Das heißt, alle die Daten, die für mich relevant sind, die sind dann gebündelt auf dieser kleinen Karte.
Welche Daten sind drauf? Herr Wolter.
Also die klassischen Daten können Sie sogar heute schon lesen, indem Sie Ihren Personalausweis mal in die Hand nehmen und sehen, da ist drauf Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, letzter Tag der Gültigkeitsdauer. Das sind alles Daten, die Sie Stand heute schon auf Ihrer Karte lesen können. Daneben sind technische Daten wie drauf, die allerdings keine personenbezogene Relevanz haben, sodass Sie sicher gehen können, wir speichern keine geheimen Daten auf dem Chip, sondern es ist komplett transparent.
Und ich kann von außen sehen, was drin ist, oder kann ich auch von der Website nachgucken, was genau abgespeichert ist?
Sie können natürlich selbst, danke für die Vorlage.
Sie haben 20 Sekunden, um die Frage zu beantworten. Frau Lieske, ich verabschiede mich schon mal von Ihnen, aber das kriegen wir noch hin.
In aller Kürze nochmal Hinweis auf Personalausweisportal, da finden Sie wirklich alle gespeicherten Daten und auch die Erläuterungen dazu.
So, wir sprechen im Marktplatz über den Personalausweis, der seit Jahren schon eine elektronische Funktion hat. Sie können hier Ihre Fragen loswerden. marktplatz@deutschlandfunk.de. Wir sind im Marktplatz. Ich bin Sandra Pfister und wir reden heute über ein kleines Stück Plastik. das eigentlich fast jeder von uns im Geldbeutel hat, ohne es großartig zu beachten, den Personalausweis. Den gibt es mit elektronischer Funktion bereits seit 2010. Damit kann man sich online und auch offline ausweisen im Internet. Heute wollen wir schauen, was der Personalausweis eigentlich so alles kann, wie er sich nutzen lässt. Denn obwohl diese elektronische Funktion des Personalausweises, ja, obwohl es sie schon so lange gibt, wird sie noch relativ selten genutzt. Die Frage, die sich viele stellen ist, welche Daten werden da eigentlich übertragen? Wir haben das gerade schon ein bisschen angerissen. Was ist da gespeichert? Und vor allem, wie sind die gesichert? Pina Merkert vom CT-Magazin für Computer und Technik. Wie sicher sind Sie, dass da nichts ausgelesen werden kann?
Also beim Personalausweis wurde relativ viel Aufwand getrieben, um die Daten sicher zu halten. Also im Prinzip kann der halt die Sachen speichern, die eigentlich auch draufstehen. Also insofern sind das gar nicht so furchtbar viele Daten. Also da sind jetzt nicht irgendwie zum Beispiel Daten, die jetzt irgendwie ein Arzt erhoben hat oder so. Also solche Sachen sind eventuell bei irgendeinem Anbieter, Versicherungen oder so, und eigentlich der Ausweis nur benutzt, um sich dort dann anzumelden. Und der Trick dabei ist einfach, dass eine Versicherung dann 100% sicher sein kann durch Kryptographie halt, also elliptische Kurven werden da verwendet, und dadurch kann der Anbieter sein, dass derjenige, der sich hier anmeldet, physisch den Personalausweis hat. Also der ist absolut nicht kopierbar. Einfach von den technischen Voraussetzungen. Der Chip, der da drin ist, der ist von vornherein so entworfen, dass man den nicht kopieren kann. Und da die Person dann auch noch eine PIN wissen muss und diese PIN ja auch niemandem verrät, kann also der Anbieter dann eigentlich 100% sicher sein, dass da dann auch diese Person vor dem Rechner sitzt.
Es ist ironisch, wenn wir über Datenübertragung reden, dass wir Datenaussetzer in Ihrer Leitung haben. Wir bitten es zu entschuldigen, das ist eine Leitung, die wir zu Ihnen aufgebaut haben und die offenkundig ab und zu mal abreißt. Aber wir können verstehen, was Sie sagen. Also Sie sind relativ zuversichtlich, dass das alles sicher ist. Viele denken ja, der Ausweis hat eine Chip-Funktion. Wenn ich da irgendwo vorbeilaufe an einem Gerät, dann werden die Daten automatisch ausgelesen. Werden sie?
Das geht nicht. Also der Ausweis kommuniziert Funk mit Lesegeräten. Also nicht wie in Estland, wo man so den reinstecken muss in ein Lesegerät und dann Kontakte verwendet werden. Das macht den deutschen Ausweis etwas teurer. Die Funktechnik, die da verwendet wird, das NFC, geht aber in der Praxis eigentlich maximal vielleicht über 10 Zentimeter oder so, und selbst dann müsste man schon spezielle Antennen bauen. Also in der normalen Anwendung ist es eigentlich so, dass man den Ausweis dann auf ein Lesegerät drauflegen muss, beziehungsweise wenn man ein Handy verwendet, um ihn auszulesen, muss man ihn wirklich direkt an das Handy ranhalten.
Ist das denn eine Quelle der Unsicherheit, die Lesegeräte? Es gibt Lesegeräte, um den Ausweis auszulesen, oder man kann ihn eben über die Handy-App betreiben. Ist das irgendwo eine Schnittstelle, bei der was verloren gehen kann?
Also der Ausweis meldet sich von sich aus erstmal nur mit einer ID, aber diese ID, die ändert sich. Also die ist bei jedem Verbindungsaufbau neu, und insofern ist das also über die ID nicht möglich, einen Ausweis wiederzuerkennen und irgendwie automatisiert zu gucken, wer da gerade vorbeigelaufen ist oder so. Und dann, also um die Verbindung wirklich aufzubauen, muss man halt wirklich diesen Auslesevorgang starten. Und wenn man das mal ausprobiert hat mit der Ausweis-App, das ist relativ aufwendig dann. Also man muss den Ausweis da dran halten, dann wird irgendwie die Verbindung initiiert, dann muss man die PIN eingeben und ihn nochmal dran halten. Und erst dann kann man Selbstauskunft machen, und das die Bedienung ein bisschen komplizierter, aber es ist halt wirklich viel dafür getan worden, dass eben nicht unabsichtlich irgendwas ausgelesen wird. Mhm.
Danke, Frau Merkert. Vielleicht nutzt man die Gelegenheit, um nochmal klarzumachen, wie genau nutzt man diesen Ausweis eigentlich? Wie funktioniert das Auslesen? Welche Geräte brauche ich dafür? Herr Welze, was brauche ich?
Ja, also erstmal brauche ich natürlich einen Personalausweis mit Online-Funktion. Die muss aktiviert sein und ich brauche meine PIN. Die muss ich mir einmal gesetzt haben. Und dann ja, brauche ich entweder ein PC mit einem entsprechenden Kartenlesegerät oder ich habe eins der moderneren Smartphones, die schon so einen NFC-Chip integriert haben. Dann kann ich das Ganze auch direkt am Telefon nutzen. Mhm. Das ist eigentlich alles, was ich brauche, um den Personalausweis zu nutzen.
Mhm. Also das ist was, man braucht ein Kartenlesegerät oder man braucht ein Smartphone, auf dem das Ganze läuft. Die Kartenlesegeräte, kann ich mich erinnern, die konnte man schon vor 9 Jahren erwerben in verschiedenen Abstufungen von einem ganz simplen Gerät bis zu einem modernen. Ist das heute noch wirklich State of the Art? Braucht man das, wenn das alles über Smartphone läuft oder potenziell über Smartphone läuft, Herr Wolter?
Also ich glaube, dass wir in Zukunft Kartenlesegeräte eher weniger einsetzen werden. Die Android und ab Herbst endlich auch die Apple-Handys werden den Ausweis über diese NFC-Schnittstelle, die der Kollege gerade schon erwähnt hat, nutzen. Ich glaube allerdings, dass wir bei einigen Anwendungen doch wieder auf den heimischen PC zurückgehen werden, weil sie auf so einem kleinen Gerät nicht mehr die Übersicht bekommen, welche Anwendung sie da eigentlich nutzen.
Wie meinen Sie das?
Ich glaube, dass die Darstellung von Anwendungen, das ist weniger ein Personalausweisproblem, sondern die Darstellung von Anwendungen, jeder kennt das, wenn eine Seite nicht mobil optimiert ist, da sitzt dann doch der ein oder andere lieber vom heimischen PC und nutzt das da. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Auch die Smartphones und die Mobile Devices können auch als Kartenlesegerät des heimischen PCs benutzt werden. Das heißt, auch da brauchen wir kein kabelgebundenes Lesegerät mehr.
Ich bleibe ganz kurz bei den Lesegeräten, denn wenn wir zu den mobilen Geräten kommen, machen wir ein größeres Fass auf. Die alten Lesegeräte, die man damals hatte, sind die noch einsetzbar?
Sie sind nach meinem Kenntnisstand alle noch einsetzbar. Sicherheitsgründe sprechen meines Erachtens, die Kollegen möchten mir widersprechen, nicht dagegen. Sie sind einsetzbar. Sie sind auch kompatibel zu der sogenannten Ausweis-App, die man immer braucht. Jeder mag das mal ausprobieren, der es damals 2010 geschenkt bekommen hat und dann in den Keller verpackt hat.
Mhm. So, aber Sie würden niemandem mehr raten, so ein Ding zu kaufen, weder in der Basis noch Standard noch Komfortfassung oder doch?
Ja, es gibt eine Kombination, wenn Sie eine absolute Sicherheit haben wollen, dass Ihnen in keinem Fall irgendwie die PIN ausgelesen werden kann, dann würde ich tatsächlich zu einem Standard- oder Komfortlesegerät raten. Das hat folgenden Hintergrund. Die Geräte haben eigene Betriebssysteme. Und wenn Sie die PIN eingeben, dann kann selbst bei einer Verseuchung Ihres heimischen PCs die PIN nicht mitgelesen werden.
Okay, gut. Das spricht höherer Sicherheitsstandard, so spricht noch für das Kartenlesegerät. Jetzt machen wir das etwas größere Fass auf, nämlich, dass das Ganze per App auch auf dem Smartphone läuft. Es würde dann das Kartenlesegerät etwas überflüssig machen, aber die Einschränkung noch nicht auf Apple-Handys.
Noch nicht auf Apple-Handys. Mit dem iOS 13.0 und 13.1 wird Apple jetzt auch die sogenannte NFC-Schnittstelle, nur zur Erklärung, NFC steht für Near Field Communication. Das heißt nichts anderes, dass in dem Moment, wo die Karte Berührung bekommt mit dem Gerät, wird dann das Betriebssystem auch diese Schnittstelle freischalten. Und dann ist auch ein Einsatz von Apple Mobile Devices mit dem Personalausweis möglich.
Über welchen Zeitraum reden wir
da? Da muss ich noch was dazu sagen. Leider ist das nicht so, dass NFC auch immer bedeutet, dass das funktioniert. Also in der Praxis gibt es leider diverse Handys, die eingeschränkt sind von ihrem NFC-Chip und deswegen die Kommunikation mit dem Perso eben nicht hinkriegen. Also das kann auch bei Android-Handys relativ schnell passieren. Also ich habe jetzt inzwischen, mein letztes Handy ist jetzt das erste, was überhaupt mal damit funktioniert. Vorher schlug das fehl, obwohl das Handy theoretisch NFC konnte und auch zum Beispiel kontaktloses Bezahlen mit dem alten Handy auch noch möglich war.
Also Sie sagen, da gibt es auch Bugs, oder? Das funktioniert nicht reibungslos.
Mhm.
Nee, das ist einfach, da gibt es verschiedene Revisionen von den Chips und der deutsche Personalausweis hat leider im internationalen Markt keine besondere Relevanz. Also die Hersteller haben die Chips nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass sie in Deutschland mit dem Perso gehen. Und insofern ist das jetzt erst bei recht modernen Chips so, dass die die passenden Frequenzen unterstützen und dann auch der Perso funktioniert.
Herr Wenzel, Sie haben in Berlin sich gemeldet, Sie wollten auch noch was zu sagen.
Ja, ich wollte mal ganz kurz genau auf diesen Punkt auch nochmal eingehen. Also es gibt, also der Personalausweis basiert auch bei NFC auf internationalen Standards. Und da gibt es aber natürlich verschiedene Ausprägungen dieser Standards. Und gerade am Anfang haben insbesondere NFC-Chips, die in einigen Smartphones verbaut wurden, nicht alle Funktionen unterstützt, die man für den Personalausweis brauchte. Das hat sich in letzter Zeit aber in der Tat sehr stark geändert. Wen das interessiert, der kann auf der Webseite entweder personalausweisportal.de oder auch der Webseite der Ausweis-App mal nachschauen. Da gibt es Listen, welche Smartphones schon unterstützt werden und welche nicht. Und das sind, ich meine, etwas über 200 Modelle, die da momentan aufgelistet sind, mit denen man den Personalausweis nutzen kann. Von daher glaube ich, dass sich mittelfristig dieses Problem tatsächlich löst. Aber in der Tat, gerade am Anfang war das bei einigen Smartphones noch eine Hürde. Ja.
Herr Wolter.
Dem kann ich fast nichts hinzufügen. Ich habe mir die Liste gestern mal angeschaut. Tatsächlich gibt es einzelne Geräte, die das noch nicht unterstützen. Allerdings gibt es insoweit einen Durchbruch, als dass die Produzenten für die Zukunft verpflichtet sind, den Personalausweis gangfähig zu machen für die NFC-Spezifizierung.
Ja, viel komplizierter Tech-Sprech.
Ich rudere zurück.
Nein. Bei mir geht es ja auch darum, wie einfach ist es, das zu benutzen. Natürlich ist mir klar, dass das, was dahinter liegt, komplizierter ist. Wie einfach ist es tatsächlich, das zu benutzen? Also, wenn ich mich mit Computern, mit Smartphones nicht besonders gut auskenne, vielleicht bin ich ein älterer Mensch, vielleicht ist das auch nur ein Klischee, gehe ich dann vielleicht doch lieber selber aufs Amt, weil ich mit jemandem sprechen kann und das unkomplizierter ist? Oder ist es für mich tatsächlich eine Erleichterung, das Ganze elektronisch zu machen? Wie schätzen Sie das ein, Herr Wolter?
Also ich glaube schon, dass wir den notwendigen Client, die Ausweis-App, inzwischen so gestaltet haben, dass sie auch von Menschen benutzt wird, die nun nicht sich stundenlang mit Technik beschäftigen möchten. Wir haben also für Barrierefreiheit, da unterliegen wir schon als Staat gewissen Anforderungen separat sowieso. Und da wird auch darauf geachtet, dass also Barrierefreiheit und Einfachheit das Kernthema dieser Ausweis-App ist. Vielfach sind die Anwendungen allerdings heute auch schon so gebaut, dass sie das nicht mehr separat merken, sondern dass das in einem Fluss kommt von der Fachanwendung bis zur Nutzung des Personalausweises.
Frau Merkert, Sie sind ja nun qua Beruf schon sehr technikaffin. Wie fanden Sie das? Sie haben ja viel rumprobiert und sich jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Auch nochmal, wie fanden Sie die Benutzung?
Also es ist definitiv besser geworden. Das ist noch nicht lange her. Da musste ich wirklich ganz spezielle Treiber installieren, damit die Lesegeräte überhaupt gelaufen sind und so. Und dann war ich irgendwie froh, wenn ich IDs gesehen habe, um eine Verbindung aufzubauen oder so. Und inzwischen würde ich sagen, ja, viele Handys sind eben schon kompatibel und die Ausweis-App ist über den Play Store relativ schnell installiert. Und die hat auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung beim ersten Start. Also insofern denke ich, dass auch nicht so technikaffine Leute in der Lage sind, das zu benutzen oder einfach mal auszuprobieren und zu sehen, einfach, ob sie damit hinkommen. Aber wenn es eben nicht funktioniert, dann ist es, dann muss man doch, glaube ich, ein erhebliches technisches Wissen haben, um zu verstehen, woran es jetzt gescheitert ist.
Was mache ich denn dann, wenn es nicht funktioniert? Gibt es so eine Hotline? Gibt es irgendjemanden, an den ich mich wenden kann? Fragezeichen.
Ja, das wäre vielleicht eine Frage an den Herrn sollte?
Also es gibt tatsächlich einen Support, den Sie auch in der Ausweis-App selber finden, an den Sie sich wenden könnten. Sie können, wenn Sie das wollen, auch den technischen Ablauf protokollieren lassen, was das natürlich erleichtert, wenn Sie Fehler haben können, die innerhalb des protokollierten Aufzeichnungen nachvollziehen, wo der Fehler dann liegt.
Und auf der Webseite des Personalausweisportals, um das noch kurz zu ergänzen, findet sich auch eine Telefonnummer zum Bürgerservice, wo man auch mal anrufen kann, wenn man eine entsprechende Frage zum Personalausweis hat.
Was passiert denn eigentlich, wenn mir dieser Personalausweis gestohlen wird? Welches Prozedere muss ich dann anstoßen? Denn da ist ja dann mehr auslesbar im Zweifelsfall als bei dem alten Personalausweis, der die E-Funktion nicht hatte.
Na, auslesbar ist da ja erstmal nichts, es sei denn, derjenige, der sie gestohlen hat, hat auch gleichzeitig noch die PIN mitbekommen. Das ist ja hoffentlich in der Regel der Fälle nicht so. Wenn Ihnen auffällt, dass Ihr Personalausweis weg ist oder der gestohlen wurde, dann so wie bisher auch, sollte man das auf jeden Fall bei der Polizei oder beim Bürgeramt melden und ihn entsprechend als gestohlen melden. Man kann das auch telefonisch tun über die Sperrhotline 116 116, kann man anrufen und da auch sozusagen rund um die Uhr, auch am Sonntagnacht um 3, den Personalausweis sperren lassen, zumindest die Online-Funktion. Auf diese Art und Weise sozusagen den Diebstahl ja anzeigen.
Ich habe noch eine Ergänzung zur Sperrhotline, was Sie dann wissen sollten. Und da sind wir dann wieder in dem Brief, den man ganz zu Anfang bekommt. Sie brauchen dann ein sogenanntes Sperrkennwort. Das empfehle ich immer mitzunehmen in den Urlaub, weil zu Hause findet man es relativ schnell, aber vielleicht nicht im Urlaub. Name und Vorname und Geburtsdatum kriegt man, glaube ich, noch zusammen am Telefon.
Aber was mache ich denn? Ich zum Beispiel bin mir sicher, dass ich diesen Brief nicht mehr habe. Das heißt, ich habe mein Sperrkennwort nicht mehr. Ich bin jetzt auch von meinem Bürgeramt nicht darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich das bräuchte, sondern die haben mir eine neue PIN gegeben. So, was mache ich denn jetzt ohne Sperrkennwort?
Dann können Sie es tatsächlich nur auf Ihrer Meldebehörde sperren lassen.
Okay. Und ich kriege aber auch nie mehr ein neues Sperrkennwort. Das kann man nicht mehr neu beantragen, oder doch?
Das kriegen Sie nicht extra neu, nein.
Okay. So, weitere Fragen. Ja, hat Thomas Meinhardt,
genau,
der beim Hörertelefon war.
Die Frage mit dem Verlust und was mache ich und muss ich diesen sofort sperren, um Missbrauch zu verhindern? Also auch wenn ich keine PIN habe, keine Nutzung. Es macht ja immer Sinn, auch einen verloren gegangenen Ausweis zu melden, damit kein Missbrauch betrieben wird, der dann auf mich als Ausweisinhaber zurückfällt. Vielleicht können wir das nochmal grundsätzlich erläutern.
Ich mache nochmal erstmal auf das Szenario aufmerksam. Gerade der Kollege hat es ja erklärt, ich erkläre es dann nochmal. Der Ausweis ist insoweit nochmal geschützt, als dass er ohne PIN erstmal nicht benutzt werden kann. Das heißt, Sie haben den gleichen Schutz, wie Sie ihn auch bei einer EC-Karte haben, dass jemand nicht um die Ecke gehen kann und ihn sofort benutzen kann mit der EID-Funktion. Das ist das eine. Ja, ich empfehle unbedingt, ihn sofort zu sperren, telefonisch zu sperren, andernfalls eben in den Meldebehörden sperren lassen und vor allen Dingen den Diebstahl, gerade wenn er gestohlen worden ist, den Diebstahl auch anzeigen, weil das ja gleichzeitig auch ein hoheitliches Papier ist und nicht nur die EID-Karte.
Es gibt ja Menschen, die hängen mehr an ihrem Smartphone, an ihrem Mobiltelefon als am Portemonnaie und passen besser darauf auf. Ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, den Personalausweis abzufotografieren, als Foto im Smartphone zu speichern und das Sperrpasswort kann man ja irgendwo versteckt in einem Text unterbringen? Eine gute Idee oder lieber nicht?
Also das Sperrkennwort irgendwo versteckt in der Textdatei sich mitzunehmen, ist sicherlich eine Strategie, die man machen kann. Ich würde jetzt die Frage stellen, wofür Sie nochmal ein Foto Ihres Personalausweises bräuchten.
Dann hätte ich die Nummer zum Beispiel.
Ja, aber die brauchen Sie zumindest nicht zum Sperren. Zum Sperren reicht tatsächlich nur der Name und Ihr Geburtsdatum. Wenn Sie das sozusagen noch zusammenkriegen, dann reicht es, wenn Sie sich das Sperrkennwort noch irgendwo notieren.
Wir haben eine Frage, die häufig bei solchen Themen kommt, von Johannes Sperling. Was machen Sehbehinderte und natürlich erst recht blinde Menschen? Wie sieht es da mit den elektronischen Funktionen aus? Was müssen Sie haben? Was haben Sie vielleicht sowieso schon am Computer, was nutzbar ist? Wie schaut das aus?
Barrierefreiheit, Herr Wolter.
Ja, also auf das Thema Barrierefreiheit bin ich gerade schon eingegangen. Also man hat nach meiner Wahrnehmung, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht als Blinder ausprobiert, also mir die Augen verbunden, nach meiner Wahrnehmung für Barrierefreiheit gesorgt. Das heißt, sowas wie Pop-up-Fenster und Ähnliches, was die üblichen Unterstützungsmöglichkeiten am Computer sonst braucht, nicht gut verarbeiten können, hat man vermieden. Das heißt, eine Nutzung aus meiner Sicht der ELD-Funktion auch durch einen Blinden steht nichts im Wege.
Und welche Lesegeräte muss man noch extra haben oder hat man sowieso?
Also wir waren ja gerade schon mal den Kreis durchgegangen. Diejenigen, die damals 2010 so ein kostenloses Starter-Kit bekommen haben, können noch mal in ihren Keller steigen und mal rausholen. Sie werden sich wundern, das wird noch immer funktionieren. Das ist der sogenannte Basisleser. Das ist nichts anderes als eine Platte, die etwas größer ist als die Ausweiskarte. Und dann gibt es eben Kartenlesegeräte mit einer Tastatur, mit einer externen Tastatur. Die sind schon hochwertiger, auch teurer, haben dann einen noch größeren Sicherheitsstandard. Ja. Interessant ist das derzeit wieder durch Änderungen im Bereich des Bankensystems, weil sie demnächst die einfache M-TAN, wie wir sie alle noch kennen, dass man einfach per SMS eine TAN zugeschickt kriegt, das ändert sich gerade durch Apps oder eben durch Kartenlesegeräte mit Eingabe. Und dann die von uns schon erwähnten mobilen Devices.
Und die werden einfach am USB-Slot angeschlossen, wie das so heißt.
Genau.
Was steht denn alles noch auf dem Personalausweis? Herr Hoffmann beispielsweise möchte wissen, ob Religion angegeben wird.
Nein.
Religionszugehörigkeit?
Nein.
Grundsätzlich
Nein.
bei uns in Deutschland Nein. nicht. Wie schaut es mit dem Geschlecht aus?
Nein.
Männlich, weiblich,
Nein.
divers?
Nein, steht auch nicht drauf.
Auch keine Angaben. Eine Frage nochmal. Sie haben eben erwähnt, wann er eingeführt wurde, was es zu Anfang gab. Was hat sich von Einführung bis heute an diesem System des elektronischen Personalausweises geändert?
Ich glaube, die Frage ist wahrscheinlich zu groß für das, was wir jetzt haben. Es sind zusätzliche, oder für die Zeit, die wir noch haben, sind zusätzliche Funktionen dazugekommen. Vielleicht schaffen Sie es kurz.
Eine Sache finde ich dann ganz interessant dabei, es ist nämlich eine Funktion weggefallen.
Welche?
Ursprünglich war es so, dass man den Ausweis auch ähnlich wie in Estland dazu verwenden konnte, um Unterschriften zu leisten. Also da war dann eine digitale Signatur, die eben auch sichergestellt hat, dass derjenige, der signiert hat, den Ausweis in der Hand gehabt haben muss, als er das getan hat. Und dafür musste man immer jährlich für, glaube ich, um die 100 Euro ein Zertifikat erwerben und auf den Ausweis speichern und konnte das dann auch nur mit dem Komfortlesegerät für etwa 120 Euro benutzen. Also es war alles recht aufwendig, aber theoretisch konnte man auf diesem Wege dann auch digitale Verträge schließen oder so. Die Bundesdruckerei hat den Dienst eingestellt und stellt inzwischen keine Zertifikate mehr dafür aus. Und das heißt, diese Funktion des Ausweises, die der technisch eigentlich könnte, ist praktisch jetzt nicht mehr nutzbar. Und das ist auch eigentlich sehr schade, dass also da staatliche Stellen eine bereits existierende und theoretisch funktionierende Funktion, war nicht sehr verbreitet, aber es ging eigentlich, da wieder entfernt hat.
Herr Wolter.
Ja, ich ergänze das gerne. Die Bundesdruckerei hat allerdings stattdessen die Möglichkeit eingeführt, unter Nutzung der EID-Funktion eine serverbasierte Signatur, die dasselbe erfüllt, bietet das als Dienst an. Dieser Dienst heißt SignMe und der erspart einem an der Stelle im Prinzip das sehr teure Komfortkartenlesegerät.
Muss ich dafür immer noch bezahlen für dieses Zertifikat, dass ich das jährlich nutzen darf?
Ja, die Preisgestaltung aktuell kenne ich nicht. Aber auf SignMe der Bundesdruckerei kann man das nachlesen, was so eine Unterschrift digital kostet.
Okay, digitale Unterschriften waren früher auf dem E-Perso drauf, sind jetzt in anderer Form abrufbar. Wir reden im Marktplatz im Deutschlandfunk über den Personalausweis und was er alles kann.
Deutschlandfunk.
11 Uhr die Nachrichten. Der italienische Staatspräsident Mattarella hat den kommissarischen Ministerpräsidenten Conte mit der Bildung einer neuen Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten beauftragt. Die beiden Parteien hatten sich gestern geeinigt. Der parteilose Conte führte bereits die gescheiterte Koalition der Fünf-Sterne mit der Lega. Deren Vorsitzender, Innenminister Salvini, hatte Neuwahlen verlangt. Vollständig ausgeräumt sind die Hürden für die neue Regierung noch nicht. Die Fünf Sterne wollen ihre Mitglieder noch über eine Online-Plattform darüber abstimmen lassen. Conte sagte, Italien müsse so schnell wie möglich einen Weg aus der politischen Instabilität finden. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August auf 2.319.000 gestiegen. Das waren 44.000 Arbeitslose mehr als im Juli und 31.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Quote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1%. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland sei etwas geschrumpft aufgrund der anhaltenden Schwäche der Weltwirtschaft, erklärte die Bundesagentur. Die Unterbeschäftigung nahm im August im Vergleich zum Vormonat um 5.000 auf 3.203.000 zu. In dieser Statistik sind Menschen berücksichtigt, die arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen, beispielsweise eine Fortbildung. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Eckpunkte seiner Strategie für den Mittelstand vorgelegt. Der CDU-Politiker sagte in Hannover, der Mittelstand sei ein zentraler Faktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Altmaier will demnach steuerliche Belastungen reduzieren. Dazu solle der Solidaritätszuschlag schrittweise ganz abgeschafft und die Unternehmensbesteuerung auf 25% begrenzt werden, etwa durch eine bessere Berücksichtigung von reinvestierten Gewinnen. Ein weiteres Thema ist die Bürokratieentlastung. Wirtschaftsverbände hatten kritisiert, dass der Mittelstand in der im Februar vorgelegten Industriestrategie des Ministers kaum eine Rolle spielte. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag begrüßte die Vorschläge Altmaiers nun als richtige Akzente. Bundesagrarministerin Klöckner berät in Berlin mit Vertretern von Forstwirtschaft, Kommunen, Naturschutz und Jagdverbänden über Nothilfen für den Wald in Zeiten des Klimawandels. Die CDU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, die Lage sei dramatisch, bedingt durch Dürrejahre, den Borkenkäfer und Waldbrände. Sie habe mehr als eine halbe Milliarde Euro für Hilfen beantragt. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat forderte schnelle Finanzhilfen in Milliardenhöhe. Verbandspräsident Schirmbeck sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Borkenkäferbefall in vielen ausgedörrten Wäldern habe sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Die Zahl der Masernerkrankungen hat in Europa deutlich zugenommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden in den ersten 6 Monaten etwa 90.000 Fälle registriert. Das seien doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2018. Besonders betroffen seien die Ukraine, Kasachstan, Georgien und Russland. Die WHO nannte die Entwicklung besorgniserregend. Sie machte einen zu geringen Impfschutz mitverantwortlich. In Deutschland gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bis Ende Juli mehr als 450 Masernfälle. Das Wetter: wechselnd wolkig, örtlich Schauer und Gewitter, Temperaturen 22 bis 32 Grad. Morgen heiter, im Süden und Südosten zunehmend bewölkt, Höchstwerte 21 bis 31 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk, 11.04 Uhr, die Verkehrslage. A1 Lübeck Richtung Hamburg, zwischen Basbüttel und Hamburg-Billstedt, 5 Kilometer stockender Verkehr. A1 Dortmund Richtung Köln, zwischen Hagen-Nord und Volmarstein, 2 Kilometer stockend. A5 Heidelberg Richtung Karlsruhe, zwischen Karlsruhe-Nord und Dreieck-Karlsruhe, 5 Kilometer Stau. A7 Würzburg Richtung Ulm, zwischen Dinkelsbühl-Fichtenau und Firngrundtunnel, Baustelle 2 Kilometer. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad 2 Kilometer Stau. A14 Leipzig Richtung Nossen zwischen Mutschen und Leisnig 5 Kilometer stockend. Und die A28 Oldenburg Richtung Bremen ist zwischen Delmenhorst-Deichhorst und Dreieck Delmenhorst nach einem Unfall gesperrt.
Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Angerufen hat uns mit einer Frage zum Personalausweis und seiner E-Funktion Georg Mahr aus Krefeld. Herr Mahr, guten Tag.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Georg Mahr. Ich wohne in Krefeld. Das ist ganz richtig.
Immerhin, das haben wir hingekriegt. Welche Erfahrung haben Sie gemacht oder welche Frage haben Sie?
Die Erfahrung ist die, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ich habe einen neuen Personalausweis bekommen. Und zwar ist der vom Februar 2017. Und der hat die Lesefunktion drin, also der ist eigentlich voll ausgestattet mit den neuen Features. Und zu der Zeit habe ich mir gedacht, gut, jetzt kommt eine neue Zeit, da kann man also eine Unterschrift online leisten und es werden bestimmte Gänge zu Ämtern nicht mehr nötig. Man kann auch Anfragen starten und so weiter. Ich habe mir dazu ein Lesegerät gekauft, und zwar diese von Rainer SCT. Der kostete damals noch ungefähr 100 Euro, heute sehe ich den schon für 60. Und habe das auch alles installiert. Es hat wunderbar geklappt. So, das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist, ich habe meinen Punktestand in Flensburg ausgelesen. Und das auch mit Erfolg. Aber gut, jetzt hieß es, es sind noch nicht so viele Anbieter dabei. Und das ist eigentlich auch mein Kritikpunkt. Selbst nach 2,5 Jahren finde ich zum Beispiel sehr, sehr viele wichtige Adressen da nicht drin. Die werden nicht angeboten. Also Behörden, zum Beispiel auch Notare und so weiter. Es tut sich da sehr, sehr wenig. Und das ist mein Kritikpunkt. Es wird mir da überhaupt keine Arbeit erspart. Ich habe gedacht, es würde jetzt alles ganz anders laufen. Ich müsste dann nicht mehr irgendwo hingehen persönlich. Ich kann das online erledigen. Aber es tut sich da einfach viel zu wenig.
Und damit legen Sie ja den Finger in die Wunde. Sie sagen, Sie sind bereit mitzumachen, aber Sie haben quasi kein Gegenüber, mit dem Sie verhandeln können oder mit dem Sie Ihren Ausweis oder der danach fragt, Ihren Ausweis lesen zu dürfen. Es erleichtert Ihnen also die Arbeit doch nicht.
So. Überhaupt nicht. Das sind Investitionen gewesen, denen ich, sagen wir mal, die ich gerne getätigt habe. Aber ich bekomme überhaupt keine Leistung dafür. Und ich weiß auch nicht, wie es in den Behörden zugeht, ob dieses Verfahren, so wie das jetzt ist, überhaupt noch bestehen bleibt. Denn ich höre jetzt gerade hier auch NFC über Smartphone und so weiter. Dann hätte ich natürlich diesen Kartenleser umsonst gekauft. Aber ich weiß nicht, was insgesamt der Standard mal wird. Es dauert ja hier in diesem Land sowieso immer ziemlich lange, bis mal was durch ist.
Aber Herr Wolter weiß, in welche Richtung es geht.
Ja, schönen guten Tag, Herr Mahr. Eins vorab, Sie haben das Kartenlesegerät garantiert nicht umsonst gekauft, weil die NFC-Nutzung das Kartenlesegerät nicht vollständig ablesen wird. Das ist nur eine andere Möglichkeit, den Chip auszulesen. Das heißt, Sie sind am heimischen PC mit einem Kartenlesegerät, wie Sie es gerade beschrieben haben, gut bedient. Die Frage der Dienste kann ich im Moment vielleicht nur mal mit einigen Zahlen schon mal hinterlegen. Wir haben also rund 150 Dienstanbieter und die haben 163 Dienste online. Das ist für sich gesehen erstmal keine besonders hohe Zahl. Allerdings insbesondere im Verwaltungsumfeld hatte ich gerade schon versucht darzustellen, dass wir dort eine deutliche Entwicklung vorwärts zu verzeichnen haben. Wir haben im Bereich von IKFZ in Zukunft die Situation, dass Sie gesamte Autoanmeldung, Ummeldung, Abmeldung elektronisch von zu Hause vornehmen können. Sie nannten gerade die Notare. Im Bereich der Bundesnotarkammer gibt es dort erhebliche Entwicklungen. Aber bis dann sozusagen der flächendeckende Rollout für alle Notare gesichert ist, ist das tatsächlich, gebe ich zu, ein langer Weg.
Warum ist das so schwierig, Unternehmen, Notare, Banken dazu zu kriegen, mitzuspielen? Warum machen die das nicht?
Wir sind nicht auf der grünen Wiese unterwegs. Wir haben heute, Stand heute, etablierte Sicherheitssysteme, die wir kennen mit Username, Passwort. Das ist so der Klassiker, wie wir es alle kennen. Das ist auch nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik eine auslaufende Technik, muss man ganz klar sagen. Sie werden solche Accounts nicht mehr sauber absichern können. Ich erinnere nur letztens an die Berichte zum Thema Visa, wo es also oder Master, eins von beiden, jedenfalls ein Kreditkartenunternehmen war massiv von Identitätsbetrug betroffen. Leider ist es so, dass die Entwicklungen erst dann richtig in Gang kommen, wenn es an einigen Stellen Katastrophen gegeben hat. Dann ist die Bereitschaft größer und wir stoßen auf etablierte IT-Systeme, die vielfältig verschachtelt sind. Das heißt, man geht nicht einfach hin und setzt eine EID-Funktionalität in ein bestehendes IT-System und dann funktioniert alles. Und da tun sich auch Unternehmen heute noch immer nicht so leicht, das tatsächlich zu etablieren. Hm. Wir hatten mal Gespräche beispielsweise
mit...
Frau Merkert.
Die Kosten sind leider auch sehr hoch. Also es ist beim Perso sehr stark auf Sicherheit geachtet worden. Das ist ja im Prinzip eine gute Sache. Aber für ein Unternehmen, die EID nutzen wollen, heißt das halt, dass sie einen EID-Server in ihr Rechenzentrum stellen müssen. Das muss eine eigene Maschine sein. Also das kann nicht ein anderer Server noch nebenbei mitmachen. Der muss in einem speziell gesicherten Bereich sein, also auch physisch abgetrennt. Insofern kostet das Platz und so. Das Unternehmen kann das eigentlich auch nur machen, wenn sie wirklich Kontrolle über das Rechenzentrum haben oder entsprechende Verträge, damit eben jemand anderes das nach diesen Standards für sie absichert. Und die Software, die auf dem EID-Server läuft, die hat auch ziemlich hohe Lizenzkosten. Das ist alles irgendwie in einem Bereich, dass zum Beispiel eine große Versicherung oder so, die können das eigentlich aus der Portokasse zahlen, aber irgendein Startup, die eine coole Idee haben und sagen, ja, dann lasst uns doch, keine Ahnung, eine Altersprüfung über ein Perso machen. Für die ist der Aufwand einfach enorm hoch und auch die Kosten stehen in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den sie dann den Kunden anbieten können.
Wobei es auch da Lösungen gibt. Also nicht jedes Unternehmen muss so einen EID-Server selbst betreiben. Ich kann mir das auch als Dienstleistung beispielsweise einkaufen. Dann muss ich mich auch nicht an, dann kann ich sozusagen diese hohen Sicherheitsanforderungen an einen Spezialisten weitergeben. Kann das also zu wesentlich günstigeren Preisen dann einkaufen. Und es gibt auch Lösungen wie Ausweis, Ident und Ähnliches, wo ich eben auch diesen ganzen Identifizierungsprozess sozusagen an einen Dienstleister auslagern kann, so dass ich hier eben auch als kleineres Unternehmen, sage ich mal, mit dem Personalausweis durchaus den tatsächlich durchaus nutzen kann.
Jetzt führen wir die Diskussion im Hintergrund, warum es Unternehmen tun und nicht tun. Für Sie, Herr Mahr, bleibt, dass Sie mit Ihrem elektronischen Ausweis für Ihren Geschmack viel zu wenig anfangen können.
Ich kann eigentlich überhaupt nichts damit anfangen. Und ich gucke ab und zu mal in die Listen rein und stelle fest, da hat sich nichts getan. Ich habe auch schon mal den Service angeschrieben und angemeldet von dieser Ausweis-App 2. Und da kriegte ich eigentlich auch nur so ein Schulterzucken und so ein Entschuldigung, ja, tut uns leid, wir bemühen uns darum. Das war aber auch alles. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt Notare, so Einzelpersonen betrachte, okay, das ist natürlich für den Kunden sehr praktisch, aber vielleicht ist es, die meine ich gar nicht so unbedingt, sondern hauptsächlich Behörden. Also wenn ich überlege, ich müsste dann zu einer Behörde, um eine Unterschrift zu leisten, ich könnte etwas faxen oder mailen und könnte dann darüber mich identifizieren. Also auf elektronischem Wege im Prinzip ein Schreiben hinschicken, was dann auch garantiert mit mir in Verbindung gebracht wird. Das ist eigentlich die Geschichte. Man könnte die Wartezeiten, könnte man ja runterfahren dadurch. Die Flure werden nicht mehr so besetzt und so weiter. Es gibt ja so viele Vorgänge und Behörden, für die ist es ja nun auch kein Problem, mal ein bisschen nach vorne zu denken.
Herr Mahr, ich glaube, Sie rennen hier offene Türen ein. Danke für den Denkanstoß und eben für die Grundsatzkritik. Das war der Finger in der Wunde und ja, alle nicken. Kann man nicht anders sagen. Danke Ihnen, Herr Mahr. Trotzdem kann man ja mit dem Ausweis eine Menge machen. Es gab eine Reihe von Fragen dazu. Thomas Meinert hat die nochmal gebündelt.
Ja, und auch die Kritik ganz grundsätzlicher Art, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das Beispiel mit dem Auto ummelden, das ist ja immer das, woran es dann hakt, denn ich brauche ja noch die Schilder. Die müssen gestempelt und signiert werden. Und ich brauche vielleicht auch noch eine grüne Umweltplakette, die ich an die Windschutzscheibe klebe. Also so ganz so einfach ist das ja mit dem Auto dann doch nicht. Wird sich da nochmal etwas ändern, dass man vielleicht dann doch nur noch das Nummernschild abholen muss oder
es geschickt kriegt?
Ja. Oder nicht mehr warten muss?
Das ist genau das Ziel von eKFZ, von dem Projekt, dass sie das alles von zu Hause machen. Dass sie eben keinen Gang mehr in die Behörde haben, was das Abholen der Schilder anlangt etc. Das definitiv alles zu Hause.
Können Sie das mit einem Datum versehen? Weil Sie sagen, es steht unmittelbar bevor.
Nach meinem Kenntnisstand im Herbst.
Frage, die Polizei, kann die den Personalausweis auslesen bei einer mobilen Verkehrskontrolle?
Ja, das kann sie, weil sie eine andere Art von Berechtigung hat, auf den Ausweis zuzugreifen.
Daran anschließend schließt sich die Frage von Herrn Wagner aus Siegburg. Warum kann dann nicht gleich auch der Führerschein auf dem Personalausweis gespeichert werden? Dann kann die Polizei bei der Kontrolle auch meinen Führerschein kontrollieren und ich muss ihn nicht nochmal extra da haben, schon mal eine Karte weniger.
Da sind wir wieder beim Thema Trennung der Systeme. In Zukunft wird es einen europäischen Führerschein geben. Das heißt, das wird kein Führerschein mehr sein, den Deutschland isoliert in Deutschland zur Verfügung stellt, sondern dieses System wird auch in anderen Staaten nutzbar sein müssen. Und dann müsste der Personalausweis quasi ermöglichen, dass europäische Systeme damit korrespondieren. Das wird zu komplex.
Eine Nachfrage noch. Wir hatten Herrn Sperling zitiert, der nach der Barrierefreiheit gefragt hat und er hat nochmal eine E-Mail hinterher geschickt. Sind denn die Lesegeräte jetzt auch barrierefrei? Also er hat da wohl offensichtlich noch Probleme. Wie schaut es damit aus?
Sind die Lesegeräte, Herr Welzel, sind die Lesegeräte barrierefrei?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, dass die aktuellen Modelle schon auch mit eigener PIN-Tastatur dann auch entsprechende eine Tastatur haben, die sozusagen dann auch mit den Fingern erfüllen können, an welchen auf welcher Taste sie sich gerade befinden. Von daher meine ich ja, das habe ich aber jetzt gerade nicht aktuell vor Augen.
Das müsste ja dann auch wahrscheinlich von einer Software unterstützt werden, ne?
Genau, da sind wir dann wieder bei der Ausweis-App, die natürlich dann auch die entsprechenden Vorgaben der Barrierefreiheit unterstützt, im Sinne von, dass sie eben auch Texte vorliest beispielsweise oder vorlesen lassen kann über einen sogenannten Screenreader etc.
Und immer wieder die Nachfrage, auch anonym hier per Mail bei mir gerade, ist es nicht eine Frage der Zeit, bis der Ausweis geknackt wird? Wir haben viel über Datensicherheit geredet. Frau Merkert, Sie waren auch relativ optimistisch und zuversichtlich, dass er sicher ist, dass diese Bedenken unbegründet sind. Wird nicht alles irgendwann geknackt?
Naja, Sie müssen davon ausgehen, dass alles irgendwann geknackt wird. Aber die elliptischen Kurven, die auf dem Ausweis verwendet werden, gelten weiterhin als sicher. Und daran hat sich auch, seit es den Ausweis gibt, hat sich nichts geändert. Also insofern deutet das eigentlich darauf hin, dass das BSI und die Designer des Ausweis da ziemlich viel richtig gemacht haben oder ziemlich viel an Sicherheit gedacht haben. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, also zum Beispiel, wenn es einen Durchbruch bei Quantencomputern gäbe oder so, dann kann es gut sein, dass wir dann einen neuen Ausweis brauchen, der dann eine andere Art von Kryptographie verwendet. Aber da wissen wir im Moment noch nicht, wie die Technik dann aussehen müsste. Also im Grunde genommen ist das, was in der Ausweiskarte da unter das Volk gebracht wird, immer noch State of the Art.
Dann lassen wir an der Stelle noch Herrn Schneider zu Wort kommen. Herr Schneider, Sie rufen uns an aus Seligenstadt und Ihnen geht's, wenn ich das richtig verstehe, um die Unterscheidung zwischen Reisepass und Personalausweis.
Ja, eigentlich nur indirekt, denn Sie sind als Deutscher ja nicht gezwungen, überhaupt einen Personalausweis zu haben. Ein Reisepass ist genauso ein Identifikationsdokument und genügt. Meine Frage ist jetzt diejenige, kann es passieren, heute oder in absehbarer Zeit, dass irgendeine staatliche Stelle sich weigert, eine Dienstleistung auszuführen, weil kein Personalausweis vorgelegt werden kann, sondern nur ein Reisepass?
Also meines Erachtens nein, weil Sie, solange Ihr Reisepass noch gültig ist, haben Sie ein gültiges staatliches, hoheitliches Ausweispapier bei sich. Und Stand heute müssen Sie nicht zusätzlich noch einen Personalausweis mit sich führen. Wir sprechen allerdings dabei, wie gesagt, immer über die hoheitlichen Fragen. Unser Thema ist ja heute eher die EID und das ist der nicht hoheitliche Teil des Personalausweises.
Das heißt, was kann ich unternehmen, wenn zum Beispiel die Kfz-Zulassungsstelle, wie das bei mir passiert ist, sich weigert, ein neues Kraftfahrzeug anzumelden, weil ich mich nur mit einem Reisepass identifizieren kann? Muss ich dann vor Gericht ziehen?
Das ist nicht ganz unsere Frage hier. Deswegen weiß ich nicht, ob die Experten das so aus der Lameng beantworten können.
Vielleicht nur ganz kurz dazu. Es gibt keine Verpflichtung, den Personalausweis zu haben oder zu besitzen. Sie können darauf verzichten und den Reisepass verwenden. Im Reisepass ist meines Wissens keine Anschrift drin, vermerkt. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum die Kfz-Behörde sagt, ich muss aber prüfen, ob sie auch unter einer bestimmten Anschrift gemeldet sind. Und dann besteht die Möglichkeit, bei der Meldebehörde sich da eine entsprechende Meldebescheinigung ausstellen zu lassen, die man dann für solche Verfahren nutzen kann. Das ist natürlich dann etwas umständlicher, aber für diejenigen, die den Personalausweis nicht haben oder nicht wollen, wäre das dann die Lösung, meiner Meinung nach.
Beantwortet das Ihre Frage, Herr Schneider?
Das bedeutet im Grunde genommen, ist keine Antwort, aber es ist eine Antwort.
Wären Sie denn ein Kandidat für die Funktion des elektronischen Personalausweises, für die andere nicht-hoheitliche Aufgabe?
Nein. Das hängt auch damit zusammen, ich habe meine Pässe immer nur ausgestellt gekriegt bei Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland, weil ich lange in Übersee arbeite und die stellen gar keine Personalausweise aus.
Da gibt es nur Reise. Doch. Geht.
Das ist nicht richtig. Sie können auch in Zukunft Personalausweise beantragen und in Zukunft wird es auch möglich sein, Ihre Auslandsadresse im Personalausweis speichern zu lassen. Da gibt es gesetzliche Änderungen. Das heißt, auch wenn Sie dauerhaft im Ausland Aufenthalt haben, dann können Sie dort auch Ihre Auslandsadresse vermerken lassen.
Ach so, ja gut, das kann zukünftig der Fall sein. Bis jetzt haben die es immer abgelehnt, mir einen Personalausweis auszustellen.
Aber danke für die Anregung und den Denkanstoß, Herr Schneider. Und wir gucken nochmal weiter. Bei der Gelegenheit schließt sich eine andere Frage an.
Ja, wenn man den Personalausweis, den Reisepass beantragt, dann muss man ja heutzutage einen Fingerabdruck abgeben. Einen wird er gespeichert, wird er nicht. Es kommt schließlich daran an, direkt die Frage von Maria Junt. Sie hatte ihren Ausweis verloren, ihr Lebenspartner hatte einen Ausweis, der abgelaufen war. Beide haben einen neuen Personalausweis beantragt. Sie musste einen Fingerabdruck abgeben, er nicht. Zur gleichen Zeit, also der Fingerabdruck. Wann muss man ihn abgeben? Wird er immer abgenommen sozusagen? Wird er wie gespeichert?
Also Gesetzgebung stand heute, nach meinen Kenntnissen, ist es heute noch nicht verpflichtend, den Fingerabdruck auf dem Personalausweis, bitte, ne? Nicht Reisepass, auf dem Personalausweis abzugeben. Das ist eben optional gelöst. Und von daher wundere ich mich ein bisschen, dass man sie gezwungen hat, den Fingerabdruck abzugeben.
Ja, vielleicht hat man sie gar nicht gefragt, sondern hat einfach gesagt, machen wir.
Können wir nicht rausfinden an dieser Stelle.
Ja, aber er wird nur auf dem Reisepass, da wird er dann gespeichert.
Da ist er zwingend
und wird gespeichert.
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Es gibt aber eine EU-Verordnung, die in Zukunft vorschreiben wird, dass auch auf Personaldokumenten Fingerabdrücke zu hinterlegen sind. Und deswegen wird der Personalausweis in Zukunft sicherlich auch verpflichten, die Fingerabdrücke speichern. Ja.
Kann die denn jemand über die E-Funktion abrufen, solange ich das nicht autorisiere?
Also nein, das geht nicht. Das betrifft den hoheitlichen Teil, genauso wie das biometrische Foto, was auf dem Chip gespeichert ist, kann über die EID-Funktion nicht abgerufen werden.
Also die Sorge, um wieder zu dem Sicherheitsdatenschutzaspekt zu kommen, dass jemand auf diese Biometrie-Datenbank, die sich dann da irgendwann aufbaut, zugreifen kann, weil er zum Beispiel meine PIN klaut, die ist unberechtigt.
Ja, also erstens werden die Fingerabdrücke tatsächlich nur auf dem Chip im Personalausweis gespeichert, nicht nochmal in einer zentralen Datenbank, zumindest meines Wissens nicht. Und das ist dann im hoheitlichen Bereich des Chips gespeichert und auf den hat dann tatsächlich nur hoheitliche Stellen, das ist die Polizei, das ist der Zoll, das sind die Steuerbehörden und die Meldebehörden Zugriff. Und kein weiterer Dritter.
Das Personalausweisgesetz, Frau Schätzle-Wiegers, sagt, es gibt bei uns per Gesetz keine Mitführungspflicht des Ausweises, aber jeder Bürger ist verpflichtet, ab dem 16. Lebensjahr ein Dokument zu besitzen, mit dem er sich ausweisen bzw. identifizieren kann. Soweit also nochmal eine Klarstellung der Hörerin. Und die EID-Dienste, schreibt jemand, der sehr nah an diesen Themen ist. Da gibt es zwar viele Absichtserklärungen und viele Ideen. Wir haben ja schon festgestellt, dass alles so funktioniert, wie es mal geplant war. Bis 2022 soll es mehr Dienste geben, schreibt ein sachkundiger Hörer. Können wir das noch etwas ausführen, was da noch in Planung ist?
Also ich denke, das Datum 2022 bezieht sich auf das von mir schon erwähnte Online-Zugangsgesetz. Dort werden also Verwaltungen verpflichtet, alle Verwaltungsdienstleistungen in Zukunft digital anbieten zu müssen.
Zum Schluss nochmal die Kritiker, die sagen, wir wissen ja gar nicht, was mit den Daten passiert. Sind die Server wirklich alle in Deutschland und werden nicht ausländische Geheimdienste auch irgendwann Zugriff auf diese Server haben? Also der Datenschutz, was sagen die Experten? Ist er nun wirklich 100%? Gibt es ja nie, aber wie viel Prozent haben wir denn erreicht?
Frau Merkert, einmal geht's noch, oder?
Also prinzipiell, also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Verpflichtung gibt, die Server in Deutschland aufzustellen, aber die Regeln sind da recht hart und ich denke eigentlich, dass die Anbieter, die wir bisher haben, auch ihre EID-Server in Deutschland stehen haben. Das ergibt einfach Sinn, auch organisatorisch. Und was man einfach bedenken muss, die Sicherheitsanforderungen an diese Server sind so hoch, weil diese Server eben vom BSI bescheinigt bekommen haben, dass sie das Recht haben, die EID-Funktion zu nutzen. Mhm. Und dann muss aber die EID-Funktion noch tatsächlich im Einsatz sein. Also der Perso muss dann auch tatsächlich auf einem Lesegerät liegen und es muss eine PIN eingegeben werden, damit eben so ein Dienstanbieter dann Daten auslesen darf. Mhm. Und er muss auch vorher schon angegeben haben, welche Daten er für seinen Dienst braucht. Und das wird auch überprüft vom BSI, dass er also wirklich alle Daten braucht, die er jetzt abrufen möchte und nicht zum Beispiel unnötigerweise die Adresse ausliest, obwohl das gar nicht notwendig ist. Könnte ja sein, dass er nur den Namen braucht oder so. Und wenn also jemand Kontrolle über diesen Server übernehmen würde, dann könnte er zunächst mal eben mit diesem Server auch nur genau diese Sachen machen. Mhm. Also dann eben vielleicht eine Phishing-Seite einrichten und dort ein EID-Login ermöglichen.
Aber Frau Merkel,
das ist sehr unwahrscheinlich, dass das jemand macht.
Damit hatten Sie quasi schon das Schlusswort in dieser Sendung, Frau Merkert, mit der Bilanz, die Daten sind vorerst sicher, das sind die höchsten Sicherheitsstandards. Ich danke Ihnen allen, dass Sie dabei waren. Mein Kollege Thomas Meinert hat die Hörerfragen gesammelt. Christian Welzel war zugeschaltet aus Berlin vom Fraunhofer Institut für Kommunikation Fokus. Pina Merkert haben Sie gerade gehört vom CT-Magazin für Computer und Technik. Und Klaus Wolter vom Bundesverwaltungsamt. Der Marktplatz. Im nächsten geht's um das starke Familiengesetz. Und hier hören Sie gleich Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk mit Jan Tengeler. Mein Name ist Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.